Ich wollte immer 30 werden. Ja, ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt, gell? Nein? Bei euch habe ich das gemacht. Ach, voll gut. Du passt auf. Ja, ich wollte immer 30 werden. Das war immer mein Wunsch. Also natürlich zuerst mal 18, weil ich dann meinen Führerschein und endlich selber zu McDonald's fahren konnte. Das war mein Ziel des Lebens, nicht auf meine Geschwister angewiesen zu sein, selber zu McDonald's fahren mit 18. Aber dann, als ich ein bisschen klüger geworden war und ein bisschen dicker geworden war nach dem McDonald's, ich wollte 30 werden. Ich wollte unbedingt 30 werden, unter anderem, weil Jesus mit 30 seinen Dienst offiziell, an seinen öffentlichen Dienst angefangen hat. Das möchte ich auch. Also mit 30 so in den vollzeitlichen Dienst gehen, das war immer so mein geheimer Wunsch. Unter anderem aber auch, weil ich dachte, dann werde ich mehr ernst genommen, wenn ich älter bin. Und wenn Jesus mit 30 seinen Dienst angefangen hat, dann wurde doch auch ernst genommen, mehr oder weniger, ja. Aber und dachte ich, ja, ich für mich war das so, also ich dachte, da werde ich erwachsen. Wenn ich 30 bin, da werde ich erwachsen. Ich weiß nicht, wie es bei euch so geht, was jetzt denke ich, wenn ich graue Haare habe, dann werde ich vielleicht dann so erwachsen und werde ernst genommen. Aber ich glaube, bevor ich graue Haare kriege, fallen sie mir alle aus. Also die Hoffnung gebe ich irgendwie auf. Es ist wirklich nicht so einfach, als Jugendlicher oder als junger Mensch ernst genommen zu werden. Es liegt fast, würde ich sagen, in der Natur der Dinge. Ich kann mich wirklich daran erinnern, ich bin mit 22 in den Vorstand der Gemeinde Feuerbach gewählt worden, da war ich zarte 22 und ich habe das in der Bibelstunde kurz mal angesprochen. Da kam ein lieber Bruder, wirklich ein lieber Bruder zu mir und hat mich da, also für mein Empfinden damals mit 22, echt hart angefahren und gesagt, was willst du hier eigentlich? So in dem Sinne, was machst du, was willst du hier im Vorstand, ja, mit 22, ahnte eine Rebellion der Gemeinde, dass die junge Generation, die ja sehr groß da vertreten war, jetzt so einen jungen Spund wie mich da reinwählt, um die Gemeinde jetzt zu verändern, umzuwälzen und da war sogar angedacht, das Alter für den Eintritt in den Vorstand hochzusetzen, damit ja keine jungen Menschen da reinkommen, weil es kann ja gefährlich werden, oder? Kann ja gefährlich werden, so ein paar junge Spunde mit neuen Ideen, Impulsen und Vorstellungen da in den Gemeinderat kommen und dann die Gemeinde bestimmen. Und ich habe gesagt, was willst du da wirklich? Der hat mich echt gefragt, was willst du? Ich habe gesagt, ich will lernen. Ich denke, dass für mich in der Zukunft mein Dienst in der Gemeinde sein wird und ich will lernen. Und das hat er akzeptiert. Und jetzt unterstützt er mich auch. Ja? Das ist schön. Ich habe nicht nur einmal diese Erfahrung gemacht, dass aufgrund der Jugend, aber vielleicht auch wegen des Aussehens und so, erstmal so geguckt wird. Ich war auf einer Bibelfreizeit in Kroatien. Also ich darf da Urlaub machen, wo andere Urlaub machen, so rum. Und habe da 2 Wochen in der Bibel unterrichtet. Und als dann der Freizeitleiter mich vorgestellt hat, als den Prediger, ich habe es von den Gesichtern ablesen können. Ich saß so am Tisch, natürlich sitzt man da nicht mit so Anzug, das macht noch was her, deswegen ziehe ich mich immer so an, das bisschen Autorität ausstrahlen. Ja, ich saß da in meinem Hemd da, ist ja warm und dann sagt er so, ja, und hier, das ist unser Prediger, Willi Zorn, und alle gucken mich an und gucken und sehen mich gar nicht. Ich denke, das muss irgendein alter, also älterer Mann, ja, so ein weiser, älterer Mann, gestandener Bruder im Herrn sein. Und dann, nein, hier hat er auf mich dahin gewiesen und ich habe es wirklich von den Gesichtern ablesen können und die haben es später mir das auch echt gebeichtet. Nach der Freizeit, nachdem das Vertrauen dann da war und die gemerkt haben, okay, ich kann auch 2 Worte reden, dann kamen sie auch zu mir und haben das mir gebeichtet und gesagt, es tut mir echt zu leid. Aber ich habe auch gedacht, hey, was will der? Ja. Also es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, im jungen Alter für den Herrn im vollzeitlichen Dienst zu arbeiten. Überhaupt für den Herrn da zu sein in der Gemeinde. Weil sehr schnell ja dieser Eindruck entsteht oder man hat diese, ja, das ist halt noch jung. Unerfahren, vielleicht impulsiv und hat Träume, Wünsche, die aber mit der Zeit, wenn er ein bisschen älter ist, dann bestimmt sich dann setzen und er merkt, oh, die Realität ist etwas eine andere und so. Ja. Mit dem jungen Alter kämpfen die Gemeinden ganz arg. Als ich die Predigt heute vorbereitet habe, dachte, Hirschland hat nicht so ein Riesenproblem damit. Leider, ja. Also es gibt wirklich Gemeinden, die in der ganz starke Jugend da ist und die wollen nach vorne, die wollen was bewegen, sagen, es kann nicht so sein, dass es so bleibt. Und die Älteren, die sagen, hey, ist doch langsam. Und die bremsen mehr oder weniger so die Jugend aus. wie gesagt, das haben wir jetzt nicht so stark. Vielleicht, ich hoffe, dass wir auch mit sowas zu kämpfen haben, denn es ist ein guter Kampf. Ja, es ist vielleicht so die Angst vor Neuem. Man sagt, es hat sich doch schon so bewährt, und wenn so ein neuer Wind reinkommt oder neue so junge Leute, die haben ganz komische Methoden, komische Ansätze, komische Vorstellungen, ob das gut sein wird. Es ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite ist es nirgendwo leichter, als in der Gemeinde an hohe, darf ich so sagen, Stellung oder Ämter heranzukommen. In Leitungspositionen. Also in Positionen, wo man ihnen Menschen anvertraut. Gruppen, Kleingruppen, Jungschüler, Teenies, Kinder, Hauskreise und dann vielleicht die Gemeindeleitung. Es ist wirklich nicht in der Welt, versteht ihr, wenn ich sage Welt, ja? Also in Firmen, in anderen Betrieben, da musst du was vorweisen können. Da musst du ein Zeugnis hinlegen, ein Studium. Da musst du eine Zeit lang im Betrieb gearbeitet haben oder sonst, bevor man dir eine Gruppenleitung zum Beispiel anvertraut. In der Gemeinde werden Mitarbeiter gesucht und da ist man froh, wenn sich einer meldet. Ah, da ist einer da, boah, zum Glück. Und hier, bitteschön, und tschüss. Hier, nimm sie mit und mach. Wir sind froh, dass überhaupt einer da ist. Es ist traurig eigentlich, aber es ist auch gefährlich auf der anderen Seite. Und so kommen auch ganz schnell junge Menschen da in den Dienst und die haben, es ist wirklich nicht nur einfach, da hineinzukommen, aber es ist umso schwerer, auch als junge also nicht als Junge, aber als junge Mitarbeiter in der Gemeinde zu dienen, weil man mit gewissen Vorurteilen, aber auch einfach mit der Situation zu kämpfen hat. Die Bibel sagt uns aber wirklich, also wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann finden wir, dass Gott ganz oft aber mit jungen Menschen gearbeitet hat. Fallen euch da spontan welche ein? Timotheus, Samuel. All die habe ich aufgeschrieben, ich danke euch. Vom Alten Testament, ja, da sind Samuel gewesen, ganz jung berufen. Josef, der junge Mann, gell? Überleg mal, was Gott mit ihm gemacht hat. In dem Alter, eigentlich meinem Wunschalter, war er die zweite Hand vom Potiphar. Ja, Pharao, Potiphar war davor. Da war schon noch nicht mal 30, ja. Aber vom Pharao war die zweite Hand, Josef. David, hat man es gesagt, gell? Der junge David. Ja, ganz genau. Ganz junger König. Daniel und seine Freunde, die dann in Exil verschleppt. Das waren junge Kerle, wirklich ganz, ganz junge Kerle. Aber die ihren Glauben lebten und ihn standen und bezeugten und zum Zeugnis wurden. Gott gebrauchte. Oder wie hieß der den Vlies auslegte? Gideon. Ein junger Kerl. Ja. Der etwas vollbrachte, nein, er vollbrachte nichts, sondern Gott durch ihn. Und das ist das Entscheidende, auch bei deiner jungen Generation, dass es eigentlich gar nicht darauf, also ums Alter geht, sondern wer hinter diesen Menschen steht, hinter diesen jungen Generationen, wer hinter diesen jungen Leuten steht, das ist das Entscheidende. Und dann bewirken die Dinge, tun Dinge, wo wir nachhinein staunen und sagen, du hast angesprochen, sagt Timotheus. Und Titus zum Beispiel im Neuen Testament, Timotheus war ein Schüler oder ein Mitarbeiter von Paulus, ein sehr junger Mann, denken wir. Und Paulus schreibt an diesen Mann, an diesen Timotheus, eigentlich zwei Briefe und der eine Brief, der erste Timotheusbrief. Und das ist die Grundlage unserer Predigt heute und das ist 1. Timotheus 4, Vers 12. Und da steht, niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Keuschheit. Also das ist ein Mitarbeiter gewesen und die Situation, die müssen wir ganz kurz verstehen. Paulus geht aus Ephesus weg und die Gemeinde ist keine stabile Gemeinde und er lässt Timotheus nochmal da, sein Mitarbeiter, und sagt, Timotheus, bleib nochmal ein bisschen da. In 1. Timotheus 3 heißt es, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen sollst. Timotheus, ich habe dich doch gebeten, bleib ein bisschen noch in Ephesus, das stimmt noch einiges nicht. Und bitte unterweise sie, weise sie zurecht, leite, organisiere. Wir werden am Dienstag, da möchte ich jetzt schon auch vorwärts einladen, über 1. Timotheus, über die Ältesten und Diakonenwahl nachdenken, und das wird unsere Grundlage auch sein. Paulus sagt, du musst noch einiges in dieser Gemeinde tun, und lässt dann den Timotheus da, zieht dann weiter weg, und dann, übrigens, wir machen, auch wenn wir jetzt nicht direkt im Epheserbrief sind wir eigentlich immer noch im Epheserbrief, weil Timotheus war wo? An wen? In Ephesus, als Paulus ihn dazu zurückgelassen hat. Der Timotheusbrief ist eigentlich genauso mit an die Epheser gerichtet. Ja? Also Paulus lässt Timotheus da, zieht weiter und sagt, mach noch einiges hier, diene noch hier. Und als er dann in Mazedonien ist, schreibt er in einen Brief, und er weiß, wie schwer dieser junge Mann dort haben wird. Und schreibt ihm einen Brief und sagt, um ihn zu stärken, um ihn neu auszurichten, Tipps zu geben, wie er so ein junger Bursche da in dieser Gemeinde bestehen kann. Und das ist eben unser 1. Timotheusbrief. Und er weiß wirklich, dass Timotheus da zu kämpfen hat, auch wegen seiner Jugend, weil er so ein junger Mann war. Und dann schreibt er eben diese Worte, niemand verachte deine Jugend, Timotheus. Niemand verachte deine Jugend. Dieses Wort verachten, also niemand verachte, das ist geringschätzen, unterschätzen. Vielleicht aber auch abwertig behandeln, aufgrund seines Alters. Es geht sogar so weit, je nach Verachtungsgrad, wir kennen das Wort Verachtung, oder? Wie wenn man gegen jemanden oder jemandem gegenüber Verachtung empfindet. Es geht sogar so weit, dass man dann ihn ignoriert und nicht beachtet. Oder sogar schlecht macht. Das ist dann die höchste Form der Verachtung, ja? Dass man sich über ihn lustig macht, lächerlich ihn darstellt und so. Und Paulus anscheinend weiß um die Gefahr oder um die Schwierigkeit, dass Timotheus dieser Situation in Ephesus ausgesetzt sein wird. Dieser junge Mitarbeiter, den er jetzt da lässt, dass er die Gemeinde stärkt, weiß um die Situation, er könnte verachtet werden. Niemand ignoriere dich, Timotheus. Niemand denke schlecht über dich. Niemand soll dich da für unfähig erklären und meinen, so ein junger Bursche, was will er uns hier noch zu sagen und sagen? Dieses Wort verachten ist das gleiche Wort, was Jesus mal gebraucht hatte. Und zwar in dem Zusammenhang, als die Jünger kamen und sagen und darüber stritten, und das haben sie permanent getan, wer ist der Größte? Wer hat das Sagen? Wer wird der Nachfolger sein? Das ist wirklich permanent ihre Sorge. Wenn Jesus geht, wer sitzt rechts und links? Also das ist immer wieder diese Diskussion. Und dann nimmt Jesus einen Jungen, ein Kind, stellt es neben ihn und erteilt diesen Jüngern, diesen Älteren, die selbst noch sehr jung waren, eine Lektion. In Matthäus 18, Vers 10 heißt es, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Das ist genau das gleiche Wort, was auch Paulus gebraucht. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in dem Himmel ist. Verachtet sie nicht. Und dann entfaltet er ihn, Matthäus, und sagt, wenn ihr nicht so werdet wie die, wenn ihr euch nicht demütigt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht die Großen im Reich Gottes sein. Werdet wie die Kinder. Und er spricht wirklich in Matthäus 18, wer das mal zu Hause nachlesen möchte, der ganze Zusammenhang geht es, wenn ihr euch nicht demütigt. Wenn ihr euch nicht demütigt, dann verliert ihr die Qualifikation für einen hohen Posten, sozusagen. Wenn ihr euch da nicht demütigt. Das ist ein Kind. Was macht ein Kind? Was kann ein Kind schon bringen? Und sagen, schau mal, Lebenslauf, Ausbildung, Erfahrung, habe ich das gemacht, habe ich hier Gemeinde aufgebaut, habe ich hier gearbeitet, habe ich hier einen Hauskreis geleitet, und dann listet er alles auf und sagt, schaut mal, bin ich doch eine Autorität, oder jetzt hört doch auf mich. Das kann ein Kind nicht leisten, sondern er kommt und erwartet alles von dem, der ihn da gesandt hat, und der hat selbst nichts. Wer da nicht bereit ist, sich so zu verhalten, sagt Jesus, da braucht nicht darüber nachzudenken und darüber zu streiten, wer hier der Höchste ist, wer das Sagen hat. Das ist eine der Grundlagen. Also dieses Verachten, wer war das Alter verachtet, aber nicht auf den geistlichen Zustand oder Stand sieht, der hat es nicht begriffen, was es eigentlich geht. Das ist ganz, ganz wichtig. In Lukas 22, das ist die ganzen Abendmahlsgeschichte, kurz vor, bevor Jesus gekreuzigt wurde, es ist wirklich erschreckend. Die liegen da und streiten, wer der Höchste sei. Und da heißt es stand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er sprach zu ihnen, Jesus, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über und üben Gewalt über sie. Und die lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste. Da gebrauchte wieder Jesus diesen Begriff dieser Jugend. Wie der Jüngste soll es sein. Und der Führende wie der Dienende. Das ist die Voraussetzung. In der Welt ist es andersrum. Aber bei euch soll es nicht so sein, wie es in der Welt ist. Der Größte soll sich benehmen wie der Jüngste. Und der Führende soll ein Dienender sein. Also Paulus sagt, Timotheus, niemand verachte dich, dass du so jung bist. Und jetzt eine gute Nachricht an all die, die sich mit Ende 40 für alt halten, für ein altes Eisen. Das war für mich so ernüchternd, als ich mich mit diesem Vers beschäftigt habe. Denn wisst ihr, wie alt Timotheus ungefähr war, als Paulus in diese Zeilen schrieb? Er war Ende 40. Das ist schon interessant, gell? Weil man nimmt gerne diese Versen und sagt, niemand verachte dich deiner Jugend und denkt, ja, das sind doch unsere Jugendschüler, unsere Jugendlichen gemeint. Aber Timotheus war in meinem Alter ein bisschen älter wahrscheinlich. Mitte 35, Ende 40 war der. Also wer unter uns, also das war, ich denke, vielleicht rede ich es mir ein, vielleicht will ich gerade diese Autorität in meinem Alter. Ich denke mal, ich bin schon so alt. Aber nein, eigentlich im Griechischen gibt es dieses Wort, dieses Neotes, und dieses Wort bezeichnet alle bis 40 und bezeichnet sie als Jugend, als jugendlich, stuft sie da alle mit hinein. Ja? Natürlich gibt es auch noch bestimmte Ausdrücke für Kinder, aber in der griechischen, also in der hellenistischen Welt, müssen wir so sagen, in der hellenistischen Welt war man bis Ende 40 noch als Jugendlicher betitelt worden. Und dann wurde man älter und weise. Ja? Und ja. Genau wie bei den Schwaben. Ganz genau. Denn es ist interessant, als Paulus Timotheus begegnet, auf der zweiten Missionsreise war Timotheus Anfang 20. Und diesen Brief schreibt er mindestens 15 Jahre später an Timotheus. Also, versteht ihr, also das ist jetzt kein, mit da war er noch, da war er ungefähr Anfang 20 so, als ich meinen Dienst angefangen habe. Und jetzt ist ungefähr da, wo ich bin, ein bisschen älter. Und sagt trotzdem, niemand verachte dich deiner Jugend. Also ich habe diesen Text echt gern für mich herausgearbeitet, weil das wirklich, ich habe mich da sehr gut hineinversetzen können, jetzt nicht nur in das Alter. Wir wissen jetzt nicht genau, manche sagen 40, manche sagen 35, aber in diesem Dreh rum war Timotheus, als Paulus ihn das schrieb. Und er hatte zu kämpfen, denn in dieser hellenistischen Kultur kam die Autorität in erster Linie vom Alter. Ja, vom Alter. Und da war Respekt. Und die Alte, also der Opa, hatte das Sagen, solange noch in zu Hause war. Und dann kam der Papa und dann irgendwann mal kam der älteste Sohn und so. Ja, das ist, also dem Alter entsprechend war die Autorität verteilt. Und das ist ja jetzt nicht nur in hellenistischen Kulturen, in vielen Kulturen bis heute ja auch noch so. Bei uns ja auch, unter anderem. Aber das war da, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt kommt so ein junger Kerl, also wenn wir jetzt von jung reden, ein Mann zwischen 35 und 40, Paulus lässt ihn in der Gemeinde und sagt, jetzt unterweise die Gemeinde, da ist es echt nicht alles okay, was da läuft. Und da sitzen ältere Geschwister, manchmal fühle ich mich so, wenn ich unterrichte oder wenn ich Bibelstunden halte oder Gottesdienste, und da sind es wirklich wie so Leute wie mein Vater und noch älter, und wie gesagt, die könnten meine Väter sein, und ich unterweise sie, ja. Und dann gibt es die Situation, dass da eigentlich im Glauben Kinder, aber im Alter Väter aufstehen und sagen, Timotheus, da stimmt etwas nicht. Was hast du uns noch zu sagen? Warte ab, bis du das Alter erreicht hast, bis du die Weisheit hast, bis du die Erfahrung gemacht hast, und dann kannst du mir was sagen. Mit dieser Situation war Timotheus in Ephesus konfrontiert. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, dass Paulus nicht das Alter herabsetzt und keinen Respekt vom Alter hat. Und das habe ich auch ganz, ganz arg. Ich schätze alte Leute, weil sie für mich Vorbilder sind, wirklich. Aber Paulus sagt es an Timotheus, zum Beispiel in Timotheus 5, wie er damit umgehen soll. Er sagt, einen älteren Mann fahre nicht hart an. Also er schätzt das Alter und sagt, pass auf mit der Wortwahl, wenn du einen älteren Mann ermahnst. Sondern ermahne ihn als einen Vater. Also das heißt mit Respekt, wenn ich weiß, mit meinem Vater würde ich anders reden, ja. Was hast du denn gemacht? Und so, ja. Also da weiß Paulus um dieses Alter und um dieses Schätzen des Alters. Aber trotzdem sagt, niemand verachte das, dass du noch so jung bist. Niemand verachte das. Warum? Ist es euch aufgefallen, an wen schreibt Paulus diese Worte eigentlich? Niemand verachte dich deine Jugend oder verachte deine Jugend. Wem galten diese Worte? Niemand verachte deine Jugend. Timotheus oder der Gemeinde? Timotheus, oder? Weil ich gerne diese Worte auch gebrauche, um der Gemeinde zu sagen, also da steht es doch, niemand verachte deine Jugend. Gell? Paulus hat auch einmal so geschrieben, Bezug auf Timotheus, an die Korinther. In 1. Korinther 16, Vers 10 bis 11, sagt er, ja, wenn der Timotheus kommt, verachtet ihn nicht, sondern begleitet und stärkt ihn und so. Also er wusste, dass Timotheus immer wieder mit seiner Jugend damit konfrontiert war in dieser hellenistischen Welt. Aber diese Worte schreibt Paulus nicht an die Gemeinde und sagt, hey, passt da auf, ihr jungen Kerl, auf die jungen Kerl und lasst sie machen. Nein, er schreibt das an Timotheus. Warum? Warum schreibt Paulus das an Timotheus? Kann Timotheus was dafür? Ja. Und ich glaube, er schreibt bewusst das an Timotheus, weil er sagt, niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei. Timotheus, lass es nicht dazu kommen, dass man dich wegen deiner Jugend verachtet. Timotheus, tu nichts dafür, dass man sagt, guck mal, ha, junger Spund, schau mal, der kann kein Vorbild doch sein, oder? Schau mal seinen Lebenswandel an, schau mal, wie der redet. Schau mal, wie er umgeht mit der Liebe. Guck mal seinen Glauben an. Guck mal seine Reinheit an. Der kann doch kein Vorbild sein. Das ist doch so ein unerfahrener Spund. Und das schreibt jetzt Paulus an Timotheus und sagt, lieber Timotheus, auch wenn du jung bist, aber das soll nicht der Anlass sein, dass du keine Autorität in der Gemeinde hast. Sondern vielmehr, sei vielmehr ein Vorbild. Bemühe dich, dass du trotz deines jungen Alters ein Vorbild sein kannst in der Gemeinde. Das ist direkt an Timotheus gemeint. Auch wenn du so jung bist, du kannst was dafür tun, dass du trotzdem Autorität hast, dass Menschen auf dich hören. Und was? Es ist dein Vorbild, wie du lebst. Darum geht es. Das ist ganz, ganz wichtig. Du aber sei ein Vorbild. Er bekommt einen Tipp. Würde ich sagen. John MacArthur hat gesagt, die beste und die wichtigste Waffe eines Dieners, der Gemeinde oder Leiters ist sein eigenes Leben. Das ist die beste und die schärfste Waffe, die er hat. Das ist sein eigenes Leben. In diesem Vorleben kann ein junger Mensch der Skepsis, die in der Gemeinde ihm begegnet ist, eben begegnen, entgegenstellen. Sein Leben muss eine andere Sprache sprechen. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Autorität gewinnt man nicht durch ein Amt. Und es gibt welche, die pochen sehr gerne auf Autorität. Die wurden eingesetzt oder gewählt oder eingestellt. Autorität bekommt man nicht durch Pochen und Streiten und sagen, aber ich bin doch der Pastor, aber ich bin doch der Jugendleiter, aber ich bin doch der Jungschulleiter und jetzt macht, was ich sage. Autorität bekommt man durch zwei Dinge. Und das erste ist, es ist eine Gabe. Paulus sagt an Timotheus, er sagt, er nimmt ihn gleich ein paar Verse weiter, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde, durch Weissagung und Handauflegung der Ältesten. Vernachlässige nicht die Gnadengabe. Gott hat dich dazu berufen, dir die Fähigkeit gegeben. Du bist halt so ein Leitwolf, weil Gott dich dazu befähigt, vernachlässigen. Du musst was dafür tun. Aber, das ist das Erste, das Zweite, Ohne Vorleben bringt es nichts. Vernachlässige es nicht. Paulus ruft Timotheus, ein Vorbild zu sein. Mich erschreckt, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr so von euch sagen, nimmt einen Bekannten oder jemanden aus der Familie oder und sagt, seid mein Nachfolger, ahmt mir nach. Können wir das so sagen? Also würdet ihr jetzt hingehen und zum Beispiel ich jetzt zum Samuel oder zum Jonas und sage, macht so, wie ich es mache. Macht das Gleiche, was ich mache. Oder würden wir denken, oh, also wenn sie das machen würden, das wäre vielleicht nicht so ganz gut für sie. Aber versteht ihr, Paulus fordert diesen jungen Mann auf und sagt, lebe dein Leben so, dass andere dir folgen können. Das ist eine hohe Verantwortung. Und darf ich das jetzt nicht nur zu hier zwei Jungen, zu uns als Gemeinde und für jeden Mitarbeiter sagen? Das ist die Qualifikation, die Grundqualifikation für Mitarbeit in der Gemeinde. Vorbild. Darum geht's. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Paulus sagt es an so vielen Stellen, wirklich, ich habe mir einige aufgeschrieben. Ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Er bittet und sagt, macht's wie ich. Können wir uns vorstellen, wo man stehen muss, dass man sowas sagen kann? Was es von einem selber abverlangt, so ein Leben zu führen, dass man von den anderen erwartet und sie bittet, anständig sagt, hey, macht's bitte mir nach. Seid meine Nachahmer. Das sagt die Bibel immer wieder. Dieses du vielmehr sei ein Vorbild, das bedeutet, kommt von Typos, und das ist uns bekannt, ja, ein Modell. Ich bin ein Modell, ein Muster. Ich bin so ein Muster, und nach diesem Muster wäre gut, wenn alle, natürlich versteht mich nicht falsch, wenn alle gleich so aussehen und das gleiche Wort sagen, aber dementsprechend so soll es sein. Und wenn wir dann uns genau anschauen, was, schaut mal, 5 Bereiche nennt Paulus da, in denen wir, wo ein Jugendlicher oder ein junger Mensch vorlebt und somit seine Autorität bekommt oder bestätigt. Er sagt, Wort, Wandel, Liebe, Glauben und Keuschheit. Ich möchte ganz kurz, es würde wirklich Sinn machen, und ich glaube, vielleicht machen wir das in so einer Mitarbeiterschulung, wurde ja schon angeregt, das was zu machen, weil das sind Voraussetzungen. Vielleicht passt das auch in unseren Situationen, unserer Gemeinde bezüglich Ältestenwahl. Das sind Voraussetzungen, um einen fruchtbaren Dienst zu tun. Und da muss ich mich immer selber an der Nase fassen. Und für mich, diese Predigt zu vorbereiten, war selbst so eine Läuterung, um mich zu hinterfragen. Paulus sagt, zuerst sei ein Vorbild in Wort. Und dieses Wort ist weniger jetzt sei ein Vorbild in der Bibel, das sagt er später, sondern hier sei ein Vorbild im Reden. Wie redest du? Was hast du, was für Äußerungen? Was für Wörter gebrauchst du? Besteht dein Reden immer nur aus Witzen und Witzeleien, Ernsthaftigkeit? Was sprudelt aus deinem Herzen und in deinem Mund heraus? Bist du da ein Vorbild? Kann man sagen, so redet man, oder ist jedes zweite Wort ein Schimpfwort oder ein cooles Wort? Oder wie ist dieses Reden? Und Paulus sagt, Timotheus, sei ein Vorbild, so wie du dich äußerst. Es geht hier um Äußerungen. Weniger jetzt um das Wort selbst, wie gesagt, das sagt er an einer anderen Stelle später, dass er da verharren soll. Hier geht es mehr einfach um unser Reden. Wie reden wir? Sind wir ein Vorbild, auch unseren Jungen und die Jungen den anderen und uns, in dem, wie wir reden, was wir sagen, welche Wortwahl wir gebrauchen? Als ich die Predigt fertig hatte, ist mir wirklich so ganz bewusst so viele Dinge, ich habe dann was gesagt und dachte, Willi, das kannst du doch so nicht sagen. Das war mir so vor Augen, und dachte, bist du jetzt ein Vorbild gewesen in dieser Äußerung oder nicht? Das ist mir ganz, ganz bewusst geworden. Ich glaube, wir reden aber und achten nicht auf unsere Worte. In Matthäus 12, 34 bis 37 sagt Jesus zu den Pharisäern, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und wir haben darüber nachgedacht, dass das Herz ja das Denken, unsere Entscheidungen, unser Verstand beinhaltet. Ja, und das, was wenn ich rede, offenbart das mein Inneres. An meinem Reden, an meinem Äußeren zeigt sich, was in meinem Herzen ist. Das Reden ist das Spiegelbild meiner Seele. Sind wir da Vorbilder? Wie wir auch gegenüber unseren Kindern oder anderen Menschen in der Welt, wie wir reden? Paulus ermahnt an die Epheser und sagt, lügt nicht, sagt die Wahrheit. Redet kein Blödsinn. Erzählt nicht permanent Lügen über die anderen. Das gehört alles da, die Wortwahl. Nicht verleumderisch reden, nicht über jemanden schlecht reden, sondern alles, was wir sagen, soll der Erbauung dienen. Erbaut es den anderen oder macht es ihn fertig, wenn ich eine Äußerung tue. Wir müssen schnell weitermachen. Das Zweite ist, er sagt, sei ein Vorbild, also nicht nur im Reden, so wie du, welche Wörter du nimmst, sondern sei auch ein Vorbild im Wandeln. Das beinhaltet den Lebensstil. Wenn man deinen Lebensstil anschaut, wie du mit Geld, mit materiellen Dingen, mit Mitmenschen umgehst, bist du da ein Vorbild. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da ein Vorbild sein können. Und Paulus ermahnt Timotheus, sagt, auch wenn du so jung bist, lebe so, dass die Leute dich anschauen und du in dir da ein Vorbild sehen. Dann spielt das Alter keine Rolle mehr. Denn wirklich, wir dürfen da keine Heuchler werden. Wenn unser Leben das, was wir reden, durchstreicht und nicht unterstreicht, dann ist es für die Katz. Wir können so viel erzählen, so viel von Jesus erzählen, so viel unseren Glauben bezeugen. Aber wenn die Leute an dem Arbeitsplatz oder in der Gemeinde sehen, wie wir leben, und sie sagen, aber er redet zwar davon, aber sein Leben, da sehe ich nichts von diesen Dingen. Das ist kein vorbildhaftes Leben. Im Gegenteil, das macht unsere Botschaft kaputt. So wichtig. Deswegen sagt Paulus, du sollst es nicht nur reden, du sollst nicht nur das Wort lehren und vorlesen und ermahnen. Nein, Timotheus, lebe bitte das. Bitte lebe das, was du redest. Das ist etwas, warum wir auch als Verkündiger vor Gott mehr Rechenschaft ablegen müssen. Weil wir ganz viel reden über diese Dinge. Gott sagt, und lebt ihr das? Das ist wirklich eine sehr, sehr ernste Sache. Und nichts untergräbt die Autorität eines Dieners in der Gemeinde, als dass sein Leben nicht seinem Reden entspricht. Paulus selbst sagt, ich schlage mich mit Fäusten, ich züchtige mich, mein Leib, und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Das macht keinen Sinn. Timotheus, sei bitte ein Vorbild in so einem gotteswürdigen Wandel, Lebensmantel. Das ist die stärkste Form der Autorität. Lebe das. Lebe das, was du glaubst. Dann sagt er noch, und das ist ein sehr wichtiger Bereich für so ein junges Alter, und das fängt ja sehr früh an, und sagt, sei ein Vorbild in der Liebe. Aber hier geht es in Liebe nicht um sein Vorbild, wie man sich in ein Mädchen verliebt oder wie man. Nein, diese Form der Liebe, was er sagt, das ist diese Agape. Und das ist eine Liebe, sei ein Vorbild in der Hingabe und Aufopferung, würde ich das hier so formulieren. Wenn wir in Epheser 5 sind, dann würde ich noch mehr in diese Thematik einsteigen. Aber nur zum Mitdenken. Wir haben heute eine falsche Vorstellung von Liebe. Wir definieren Liebe über Reize, über Sexualität, über diese Dinge. Wenn jemand mich liebt, dann liebe ich ihn auch. Wenn mich jemand nicht liebt, dann liebe ich ihn nicht. Das ist heute die Form der Liebe. Es gefällt mir etwas und ich verliebe mich in etwas. Und wenn mir dieses Etwas die Liebe erwidert, dann liebe ich es weiter. Wenn aber dieses Etwas mir sagt, ich liebe dich nicht mehr, dann haben wir uns auseinandergelebt und lieben uns nicht mehr. Das ist die Definition heute von Liebe. Das, was die Welt uns diktiert. Katastrophal. Die Bibel lehrt oder definiert Liebe als etwas, was in erster Linie eine Entscheidung ist. Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung. Kein Gefühl. Da möchte ich unsere Illusion ein bisschen da verpuffen lassen. Die Liebe ist in erster Linie eine Entscheidung. Deswegen trage ich diesen Ehering, der mich an Zeiten, wo ich dann nicht so viel Liebe habe, daran erinnert, ich habe mich entschieden. Und das Kreuz hier, das erinnert mich und erinnert Jesus Christus was? Ich habe mich für euch entschieden. Das ist genauso ein Zeichen wie so ein Ring. obwohl es so ein grausames Zeichen ist. Aber das erinnert, ich habe mich für euch entschieden. Jesus hat vor Grundlegung der Welt sich für uns entschieden. Und dann kam er auf diese Welt und es gab Tage, hat er da so Liebe gehabt, so Schmetterlinggefühl im Bauch, als er den Jüngern die Füße wusch und diese stinkende Zehen vor den Augen hatte und diese Arroganz, wer wird der Nächste sein? In dem Moment, versteht ihr, er wäscht in die Füße diese Dreckigen. In dem Moment denken die Jünger, wer wird der Nachfolger sein? Und Jesus sagt, oh, ich liebe euch so arg. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber Johannesbrief sagt, als er sie liebte und wusste, woher er kam und woher er hinging, das heißt, als er wusste, dass er Gott ist, nahm er sich die Schürze, band um und wusch diesen Menschen, die ihn eigentlich so respektlos behandelten, die Füße. Und dann sagt die Bibel, das ist Liebe. Das heißt, die Liebe, weil Jesus sich für uns entschieden hat, tut er Dinge und er sagt, wer von euch der Größte sein möchte, der werde wie ein Kind, wie der Dienende, wie ein Kleiner. Und ein Beispiel habe ich euch darin gegeben. Das ist Liebe. Und deswegen in diesem Zusammenhang sagt auch Paulus, Timotheus, das ist diese Liebe. Eine Liebe, die sich auf Entscheidung und auf Opferung beruht. Ich bin bereit, mich aufzuopfern. Größere Liebe hat niemand als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist Liebe. Sich aufzugeben, aufzuopfern, nicht auf sein Recht und auf seine Wünsche und Vorlieben zu bestehen. Das ist eigentlich Liebe. Loslassen seine eigenen Wünsche. Aber wie gesagt, dazu ein bisschen zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Also Paulus sagt, Timotheus, opfere dich auf. Sei ein Vorbild, dass auch wenn die sagen, hä, so ein junger Spund, du liebe diese Gemeinde, dass du bereit bist, dich für die aufzuopfern. Und dann sagt er, sei ein Vorbild im Glauben. Das ist der vorletzte Punkt und da komme ich schon zum Schluss. Und hier bedeutet Glaube Treue. Sei ein Vorbild in der Treue. Das ist im Griechischen fast das gleiche Wort, das hat zwei verschiedene Nuancen. Und also sei ein Vorbild im Glauben, in dem Sinne, zeig, was bedeutet zu glauben, nämlich treu zu bleiben. Paulus sagt in den Korinther, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, das ist in der Gemeinde, dass einer für treu befunden wird. Das ist die Hauptsache. Das macht einen guten Verwalter aus. Nicht, dass sie erfolgreich sind. Nicht, dass sie eine riesen Gemeinde gegründet haben oder viele Besucher haben oder so. Nein, nein. Gott sucht an den Verwaltern, dass sie treu sind. Dass sie im Glauben treu bleiben und an Gott treu bleiben. Timotheus, sei bitte da ein Vorbild. Sei ein Vorbild in der Treue. Und jetzt kommt das Letzte. Und das ist ganz wichtig, auch Paulus weiß um Timotheus um seine junge Stellung und er sagt, Timotheus, sei ein Vorbild in der Keuschheit. Und was bedeutet Keuschheit? Ja, wir haben vielleicht einen Keuschheitsgürtel gleich vor Augen mit einem Schloss. Nee, darum geht es. Sei ein Vorbild in der Reinheit im Prinzip. Mit dem Schwerpunkt auf sexuelle Reinheit. Aber insgesamt auf Gedankenwelt. Sind deine Gedanken rein? Was bestimmt deine Gedanken? Was denkst du? Und übrigens, liebe Geschwister, das ist einer der größten Punkte, woran Menschen, die in solchen Situationen sind wie Timotheus, scheitern und ihr Dienst kaputt geht. Bis heute. Weil sie das nicht tun. Weil sie diesen Rat und diese Mahnung missachten. Und Pastoren fallen und weil die Ehen gehen zugrunde, ihre Autorität fällt, weil sie in Gedanken nicht reingeblieben sind. Und wer in Gedanken nicht rein bleibt, der geht einen Schritt weiter und tut und lebt seine Gedanken aus und lebt in Ehebruch. Und Gemeinden gehen zugrunde, die Familien gehen zugrunde. Deswegen, Timotheus, ein junger Kerl, pass auf. Er sagt sogar später dann, wie er umgehen soll mit den älteren Männern, mit älteren Frauen, aber auch sagt er, und Jüngere als Schwestern in der Keuschheit. Also wenn du mit jüngeren Schwestern in der Gemeinde umgehst, Timotheus, in der Keuschheit, halte gebührend Abstand. Das rate ich jedem, der Seelsorge macht, zum Beispiel Mann mit Frau. Halte gebührenden Abstand. dann sehr schnell passiert, können Dinge passieren, die nicht gut sind für beide Parteien. Das ist ganz wichtig. Also seelisch und körperlich, also distanzmäßig, muss der Abstand gewahrt bleiben. Sonst wird es gefährlich. Also hier ermahnt Paulus Timotheus, sagt, sei bitte auf dieser Ebene rein mit Gedanken. Was bestimmt dich? Was hast du für Gedanken? Sind sie rein? Dieses Thema, diese Reinheit, auch der sexuellen Reinheit, ist ein trojanisches Pferd in der Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich das sage, ein trojanisches Pferd? Das steht da und alle merken, da ist irgendwas da, aber niemand redet davon und sagt, oh, ist halt da. Und irgendwann mal bringt das die Gemeinde zum Fall. Es ist ein trojanisches Pferd. Man redet nicht. Leider, man redet nicht über diese Themen. Das ist Tabu. Ich kann mich noch erinnern, ich predigte in einer Gemeinde über das Geschlechtsregister und sagte, dass in der Vorfahren auch Huren drin waren. Und allein, dass ich dieses Wort gebraucht habe, das hat eine Entsetzung ausgelöst. Wie kann ich nur das von der Kanzel so ein Wort sagen? Da steht's. Da steht's. Das ist die Wahrheit. Aber es sind bestimmte Themen, die tabu sind. Man spricht nicht darüber. Ein Prediger, der hat mich, dieser Satz hat mich wirklich sehr geprägt. Der sagte, wenn nicht wir darüber reden, wird jemand anderes darüber reden. Wollen wir das? Wenn wir nicht mit unseren Jugendlichen und Kindern über dieses Thema reden, da wird die Welt mit denen darüber reden und ihnen sagen, wie man darüber denkt. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn sie sich dementsprechend verhalten. Deswegen mein Rat, reden. In der Familie und in der Gemeinde. Reden. Thematisieren. Wirklich ernst, sachlich über diese Thematiken reden. Denn es bringt Gemeinden zu Fall und der Teufel weiß, und da arbeitet er ganz extrem. Er weiß, wie viel Schaden er damit anrichten kann. Und es gibt wirklich da grausame Geschichten. Ich bin versucht, aber ich tue es nicht. Aber darf ich als Hausaufgabe euch das mitgeben? Lies mal Sprüche 5, 1 bis 23. Wer sich mit diesem Thema auseinandersetzt und sagt, ich möchte das lernen oder mich damit mehr auseinandersetzen, liest mal Sprüche 5, 21 bis 23. Das ist eine super Therapie mit diesem Thema. Das würde sich lohnen, das anzuschauen. Da richtet uns der Schreiber uns auf eine Strategie, wie wir damit umgehen, dass wir reinbleiben. Vielleicht können wir das zu einem anderen Zeitpunkt mal das machen, weil wir müssen darüber reden. Ja, wir müssen darüber reden. Sprüche 1, 1 bis 23 ist ein herrlicher, Entschuldigung, Sprüche 5, 1 bis 23. Ich würde das überschreiben, die Strategie, um rein zu bleiben. Ja. Lies das mal durch. Also ich mache Schluss. Ich fasse es zusammen. Timotheus, ich bitte dich, lass deine Jugend kein Anlass dafür sein, dass du nicht in der Gemeinde ernst genommen wirst. Lass deine Autorität nicht untergraben, indem du kein Vorbild bist, sondern im Gegenteil. Auch wenn die manche dich für zu jung halten, zeig ihnen, dass du ein Vorbild bist. Und wenn du das beachtest, Timotheus, dann wirst du ein Vorbild sein. Und du wirst Autorität haben. Keine Autorität, auf die man pocht und sagt, ich bin aber Pastor. Und ich kenne wirklich jemanden, der kam und sagt in der Gemeinde, ich bin Pastor und ich will wirklich alle Entscheidungen über mich laufen. Aber niemand wollte das. Aber ich bin doch Pastor, ich habe das Sagen. Willst du dir ein Handy kaufen, dann berate ich mit mir. Ja. Und pocht man darauf, das bringt nichts. Autorität kann man sich nicht erzwingen, nein, Autorität lebt man vor. Und dann schaut man und sagt, ja, von dem lasse ich mir was sagen, weil er redet nicht nur, er lebt es. Liebe Geschwister, lasst uns nicht nur unsere Jugend, also nicht nur so ein Timotheus und so ein Willi, ich rede auch da wirklich sehr für mich, lasst uns auch hier als Gemeinde und jeder Einzelne uns prüfen, ob wir diesem Maßstab da entsprechen. Sind wir ein Vorbild? Können wir unseren Kindern sagen, ahmt uns nach. Ahmt uns nach. Aber das ist der Maßstab. Im Reden, in der Liebe, im Handeln, in der Treue, in der Reinheit? Sind wir dein Vorbild? Manchmal denke ich, da könnte vielleicht uns die Jugendlichen ein Vorbild sein in diesen Dingen. Ja. Lassen wir uns das ein Wort von Gott sein. Amen.